Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese aus 2. Mose 3, die Verse 1 bis 14 nach der neuen Luther-Übersetzung. Moses Berufung. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über die Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinausführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt.
Lieber Vater, dir allein gebührt die Ehre, sei und bleibe mitten unter uns und segne unser Reden und unser Hören. Amen. Ich begrüße euch herzlich zu diesem Abendgottesdienst. Seht es mir nach, wenn ich diese Predigt wieder im Sitzen halte. Mir fällt das Reden so einfach leichter. Da bin ich viel entspannter. Das ist für mich gut und damit für euch ebenso. Einmal im Jahr könnt ihr das ganz bestimmt auch ertragen, glaube ich. Haben wir schon die Folge 1? Ja. Kennt ihr das? Die lateinische Redensart Nomen est Omen. Man kann sagen, der Name ist Programm. Das ist keine wörtliche, aber doch eine sehr treffende Übersetzung. Doch die stimmt nicht immer. Ich bin ganz bestimmt kein ruhmreicher Wolf, weder ruhmreich noch Wolf, obwohl mein Name, mein Vorname, das besagt. Und manchmal kann sogar ein Name nichts für den schlechten Ruf, den er ausstrahlt. Wer von uns würde sich auf ein Kreuzfahrtschiff wagen, das Titanic oder Titanic heißt? Ich glaube, da wird sich jeder schwer tun. Wenn wir allerdings die Bibel angucken, da lohnt es sich schon, den Sinn der Namen nachzuspüren. Abraham heißt Vater vieler Völker und auch David könnte man mit der Geliebte erklären. Aber wie heißt Gott? Darüber haben sich unzählige Menschen von der Frühzeit bis heute den Kopf zerbrochen. In Wikipedia findet ihr ellenlange Artikel über Meinungen, über Erkenntnisse und über Irrtümer. Gott ist eben Gott, für uns verborgen bis auf das, was er uns von sich aus zeigen will. Wir können ihm einfach nicht in die Karten schauen. Aber wir können spekulieren. Und das taten und tun wir kräftig die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Wir haben ihm Namen gegeben. Die Muslime kennen sogar 99 Namen Gottes. Eigentlich sogar noch einen Hundertsten, aber den kann man niemand aussprechen, sagen sie. Und bis auf zwei oder drei von denen, ich habe sie mir alle mal angeguckt, würde ich sagen, das könnten wir auch unterschreiben. Im mystischen Jugendtum der Kabbala nennt man 72 Namen. Und die Altpietisten in Württemberg, das habe ich im Internet ein Dokument mit ungefähr 30 Namen unseres Gottes gefunden. Ganze Heerscharen von Theologen, von Rabbinern, von Archäologen, von Etymologen sind Leute, die sich mit der Herkunft und der Bedeutung von Namen auseinandersetzen. Auch Historiker, und wer weiß nicht alles, haben sich darüber Gedanken gemacht, haben kluge Pamphlete verfasst und wirklich auch hochwissenschaftliche Abhandlungen geschrieben. Das alles, jedenfalls das allermeiste davon, bedenken wir heute nicht. Denn auch Gott hat sich selbst einen Namen gegeben, genau genommen sogar zwei. Mit etwas Fantasie können wir sogar über einen dritten spekulieren. Und das hat diesmal überhaupt nichts mit Dreieinigkeit zu tun. Wir haben seinen Namen jetzt schon in der Lesung gehört, die übrigens auch Predigttext des letzten Abendgottesdienstes war. Wer den versäumt hat, ich empfehle ihn im Internet nochmal aufzurufen, das war ein sehr wichtiger und wertvoller Gottesdienst. Der heutige Predigttext in 2. Mose 13, Vers 14 ist kurz, aber inhaltsreich, die Antwort Gottes auf Moses Frage nach seinem Namen. Jetzt kommen wir zur Folie 2. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder, man kann es auch übersetzen, ich bin, der ich bin. Oder ich bin, der ich sein werde. So kann man die vier hebräischen Buchstaben, man wird das jetzt auf Folie 3 sehen, nämlich J, die hebräischen Sprechenden würden auch Jud sagen, aber ich habe im alten Talmud gesehen, die sagen J, Hey, Waf und Hey, also J-H-W-H. Hebräisch wird also von rechts nach links gelesen und man schreibt keine Vokale. Auf der Folie seht ihr die vier Buchstaben, die im Urtext stehen. Die Aussprache ist umstritten, die Vokale sind unbekannt. Yahweh sagen die einen, Yahweh sagen andere. Die Juden sagen, wenn sie aus der Tora vorlesen, Adonai, weil sie den heiligen Namen Gottes nicht aussprechen. Wenn man im Gespräch mit jüdischen Mitbürgern ist, sollte man das auch so tun. Aber dadurch, dass man Yahweh oder Yahweh durch Adonai ersetzt hat, sind mit der Zeit die Vokale verschwunden, sodass keiner mehr, auch unter den Juden, nicht weiß, wie man jetzt dieses Wort richtig ausspricht. Doch was bedeutet jetzt dieser kryptische Name? Bedeutet er überhaupt was? Will Gott mit dieser Formulierung in Wirklichkeit nur seinen Namen verbergen? Oder sagt er, dass er ihn erst in ferner Zukunft nennen will? Vielleicht hat ihn erst Jesus so vollkommen offenbart. All diese Fragen, all das haben Theologen hin und her bewegt und vielfach, nicht selten gegensätzlich beantwortet und begründet. So wird auch heute Abend der ruhmreiche Wolf, also ich, keinen Durchbruch erzielen. Trotzdem, es lohnt es sich, über diesen Eigennamen Gottes im gesamtbiblischen Zeugnis, wir machen mal so einen Spaziergang durch die Bibel, nachdenken. Was sagt Gott selbst damit über sich und wie zeigt er sich in der Schrift? Gott ist erstens der Ewige, Zweitens der Erlöser und drittens, ich nenne es mal der Einheimische. Folie 4, der Ewige. In der Offenbarung des Johannes lesen wir, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das A und das O, Anfang und Ende des hebräischen Alphabets, wir würden heute sagen das A und das Z. Gott ist heute gegenwärtig, er war vor Urzeiten schon da und wird bis in alle Ewigkeit da sein. Ewigkeit, die Vorstellung hat mich schon immer fasziniert. Gott ist einfach so da, schon immer. Es gibt kein vor ihm und es wird kein nach ihm geben. Unvorstellbar für uns kurzlebige Wesen. Und dieser Ewige nennt sich Ich Bin, der ich sein werde. Er nennt sich Ich. Er ist also eine Person, eine Persönlichkeit, kein Geist, wiewohl er aber auch Geist ist, wir denken an den Heiligen Geist, kein Mensch, obwohl wir, je nach Übersetzung, nach oder zu oder als sein Bild geschaffen sind. Er ist nicht an Raum und Zeit gebunden und hat doch mitten unter uns gelebt. Er ist einer und offenbart sich in dreierlei Weise. Wir können ihn mit unserem Verstand niemals erfassen. Und doch können wir mit ihm reden, wie mit einem liebevollen, mütterlichen Vater. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, warnt der Hebräerbrief. Andererseits kann uns nichts scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, lesen wir im Römerbrief. Gott ist halt der ganz Ferne und der ganz Nahe. Gott verdient Ehrfurcht. Ehrfurcht ist ein altes, hochsprachliches Wort, aber eigentlich finde ich kein treffenderes. Ein Vorläufer von Wikipedia aus dem Jahr 1896, man nannte ihn Brockhaus, beschreibt sie treffend. Ehrfurcht ist das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man höher schätzt als sich selbst, quasi der höchste Grad der Ehrerbietung. Und mit so einer Person können wir auf Du und Du sein. Welch ein Geschenk. Gott sagt, ich bin. Er existiert. Er ist gegenwärtig. Er grenzt sich damit von allen Götzenbildern, von allen menschlichen Gottesbildern oder auch Gottes Vorstellungen ab. Daraus erklärt sich für mich auch das Verbot, ein Bildnis von Gott zu machen. Wir können es einfach nicht. Gott ist zu groß dafür, er sprengt alle Rahmen. Mit Äußerlichkeiten ist er nicht zu erfassen oder abzubilden. Sein Wesen lässt sich nicht erfassen oder abbilden. Aber man kann es erfahren. Das vollkommenste Bild von Gott erhalten wir, wenn wir uns auf ihn einlassen und mit ihm reden. Dann merken wir, wie er unser kleines Leben wichtig nimmt, wie er uns zuhört, wie er handelt, wie er unsere ganzen Klagen liebevoll erträgt, uns sogar durchträgt durch alle Nöte und Schwierigkeiten und Mut und Zuversicht und Hoffnung schenkt. Und das ist kein leeres Werbeversprechen, das hat jeder Christ schon erfahren, ganz sicher auch mehrmals. Ich bin für dich da, ist auch eine mögliche Übertragung des Namens. Haben wir ja schon in der Einleitung gehört. Ich bin für dich da. Nutzen wir diese Chance. Bringen wir unsere Nöte, unsere Probleme, auch unsere Kleinigkeiten und nicht nur die Großigkeiten, zuerst zu Gott oder wurschteln wir erst einmal so vor uns hin? Gott höchstpersönlich, der freut sich auf uns, wenn wir fest mit ihm rechnen. Gott ist genial im Problemlösen. Nicht unbedingt so in unserer Weise, denn er ist ja eine eigene Persönlichkeit, haben wir gehört, sondern in seiner Weise. Aber seine Weise ist allemal besser als unsere. Gott ist und bleibt so, wie er ist. Er verändert sich nicht. Das können wir Menschen uns nicht leisten. Wir können nie genug lernen. Wer den Anschluss verpasst, findet sich ruckzuck auf dem Abstellgleis wieder. gerade Hochbetagte, also Menschen meiner Altersklasse, in meinem Alter. Ich habe im Fernsehen meine Sendung gesehen, da haben sie über einen Hochbetagten gesprochen, der war jünger als ich. Also Hochbetagte oder sogar noch Ältere können auch davon ein Lied singen. Soeben Gelerntes verschwindet über kurz oder länger unerklärlicherweise in den Tiefen unseres Verstandes. Und viel zu oft müssen wir Kinder, Enkel oder gute Bekannte mit immer gleichen Problemen immer wieder neu nerven. Haben, glaube ich, einige von uns schon erfahren. Und wer sich dem verweigert, wird demnächst von seinem neuen Auto ignoriert oder nicht reingelassen oder vom Konto ausgesperrt. Nur sich verändern, lernen, lernen, lernen und immer neue Technik mit immer neuen Macken zähmen zu können, das bringt voran. Gott ist anders. Er muss weder forschen noch lernen, er ist das Wissen. Er wird nicht nach und nach weiser, er ist die Weisheit. Nicht die Geschichte formt Gott, sondern er formt die Geschichte. Wir können nie groß genug von Gott denken. So ist der Gott des Alten Testaments genau derselbe Gott wie der des Neuen Testaments. Gott hat nichts dazugelernt, wie manche uns weismachen wollen. Wer Gottes Handeln im Neuen Testament verstehen will, der kann das nur anhand des Alten tun, denn Gott bleibt sich treu. Jesus hat das noch etwas genauer ausgelegt, was im Alten steht, aber das Alte ist Grundlage. Und Jesus hat seine Jünger auch nur aus dem Alten Testament, aus dem Tanach, dem jüdischen Alten Testament, erklärt. Der Heidenapostel Paulus missionierte mit dem Tanach. Die Briefe des Neuen Testaments hat er dann zwischendurch noch geschrieben. Aber es gibt doch in der Bibel Aussagen, wie bei Jona, da reute Gott das Übel. Hat Gott hier seine Meinung geändert? Hat er dazugelernt? Wenn sich Menschen ändern, ihre Fehler vor Gott gestehen und bereuen, wenn sie Buße tun, wie es die Bibel nennt, dann wird ein weiterer Wesenszug Gottes deutlich. Die Erbarmung. Gottes Urteil besteht immer zu Recht. Er vollstreckt es konsequent. Konsequenz heißt bei ihm aber, dass ihr ein langer Arm der Liebe vorausgeht. Sofort straft Gott Sünden bei seinen Leuten nur ganz, ganz selten. In Extremfällen, wie bei Lots Frau im Alten Testament oder Hananias und Sapphira, die die Gemeinde betrügen wollten im Neuen. Gott gibt meist oder fast immer Raum zur Erkenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht, war die Jahreslosung 2023. Ja, Gott achtet auf uns. Und ich bin fest überzeugt, dass Gottes Erbarmen jeder von uns schon erfahren hat, ob er nun glaubt oder nicht. Wie lange hat Gott schon bei mir bestimmte Sünden ertragen? Wie lange bei dir? Bei mir ist er jedenfalls sehr geduldig. Er sieht von der Strafe ab, er weckt in uns, nicht sofort, oft nach und nach, mühevoll, die Erkenntnis über unsere Fehler, dass wir sehen, was wir falsch gemacht haben. Und manchmal gibt er auch die Kraft, die Sünde zu meiden, aber nicht immer. Manche Sünden, manche Fehler quälen uns ein Leben lang, obwohl wir gerettet sind und gerettet bleiben. Mein Wunsch an uns alle, mich eingeschlossen, ist schon lange, dass wir von Gott lernen und noch viel barmherziger miteinander umgehen. Wenn Gott mit seinem Urteil so schnell bei der Hand wäre, wie wir mit dem unseren, dann wären wir alle schon lange verloren. Gott sei Dank hat er unendlich Geduld mit uns. Und wir? Mit Gott gehen wir in eine sichere Zukunft. Er ist heute so und wird morgen genauso sein. Wir können Gott deshalb vorbehaltlos vertrauen. Ob wir, seine Leute, vor Gesundheit strotzen oder von schlimmster Krankheit gequält werden, er verlässt uns nicht. Ob wir seine Nachfolger, Gottes Nähe spüren oder überhaupt nichts von ihm wahrnehmen, Gott steht uns immer treu zur Seite, weil er es zugesagt hat und wir ihm wichtig sind und weil er sich eben nicht ändert. Ob wir ihn anklagen wie Hiob, im tiefen Loch sitzen wie Jeremia oder uns im Luxus oder im Luxus schwelgen wie Salomo. Gott verlässt uns nicht. Wer sich für ihn entschieden hat, wer sich ihm anvertraut, dem bleibt er treu lebenslang. Der erste Punkt jetzt, kurz zusammengefasst, ich bin, der ich sein werde, zeigt uns erstens, Gott begegnet uns als Person, zweitens, Gott ist für uns da, drittens, Gott ist unveränderlich und voller Erbarmen und viertens, Gott hat eine sichere Zukunft für uns. Und den Weg in die sichere Zukunft bahnt, jetzt kommt die nächste Folie und ich brauche ein Glas. Den zweiten Namen, den er sich selbst gegeben hat, finden wir in den Evangelien. Sowohl Maria als auch Josef wurde der Name verkündet. Im Matthäus-Evangelium erscheint ein Engel des Herrn, Josef im Traum, das lesen wir im ersten Kapitel, und sie, also Maria, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus, Jeschua im Hebräischen, bedeutet Jahwe rettet. Gott ergänzt seinen Namen, Jahwe, um einen für uns bedeutenden Zusatz. Er rettet. Er selbst ist der Erlöser, der Retter, Jesus. Wie kam es dazu? Wir kennen die Geschichte der Vorväter Abraham, Isaak und Jakob, die in Ägypten letztlich in der Sklaverei endet. Doch dann im Dornbusch gibt Gott dem Mose seinen Namen preis. Und dann startet er eine nie dagewesene Befreiungsaktion. Später vertraut er Israel als einzigen Volk dieser Erde seine Anleitung für ein gelingendes Leben an, das Gesetz. Wer so lebt, der wäre gerettet. Das ist der erste Schritt zur Rettung der Menschheit. Unter Gottes geduldiger Begleitung wächst das Volk zu einer Großmacht unter David heran. Sein Sohn Salomo baut sogar in Jerusalem einen Tempel als Zeichen für Gottes Nähe, das Zentrum des jüdischen Volkes. Das ist der Höhepunkt der jüdischen Geschichte. Doch schon unter Salomo beginnt wieder der Verfall des Volkes. Das Volk scheitert am Gesetz, an den Lebensregeln Gottes. Es kann sie nicht einhalten. Immer wieder blüht der Götzendienst auf. Man will sichtbare Götter mit festen Zuständigkeitsbereichen. Der soll für mein Einkommen sorgen und der soll für meine Gesundheit sorgen. Mit so einem unsichtbaren Gott kann man wenig anfangen. Statt auf den lebendigen Gott setzen die Könige Israels auf Bündnisse mit anderen Mächten und scheitern damit grandios. Gott bleibt sich treu, erbarmt sich immer wieder und schickt seine Boten, die Propheten. Doch die Könige vertrauen lieber auf ihre eigenen Stärken statt auf den unsichtbaren Gott. Die Geschichte ist bekannt. Letztlich hat man die Römer am Hals und ist Gefangener im eigenen Land. War dieser lange, dieser steinige, dieser dornige Weg Israels durch die Geschichte denn nötig? Diese Intrigen, Morde und Thronräubereien sind doch entsetzlich gewesen. Einzelne unter uns machen deshalb einen Bogen um das Alte Testament. Zu grausam. Ich halte das für einen Fehler. Der ewige Gott, der ist, der war und der bleibt, beweist gerade im Alten Testament seine Treue zu seinem Volk. Am Alten Testament können wir Vertrauen auf Gott lernen. Nie lässt er sein Volk im Stich, selbst in der Strafe, der Verbannung, schickt er Tröster und gibt Hoffnung. Dieser verlässliche, dieser erbarmende Gott steht auch uns zur Seite, wenn wir es nur wollen. Ein zweites, ebenso wichtiges, lernen wir von Israel. Dieses Volk hält uns quasi den Spiegel vor. Uns Heidenvölker, und wir sind allesamt Heidenvölker, unterscheidet nichts von Israel, von Gottes Volk. Gottes Lebensanleitung zu befolgen, gelingt keinem von uns. Wir sündigen allesamt. Und wenn wir an die blutige Geschichte Israels denken und dann an unsere blutige Geschichte, da bleibt uns nichts, dass wir uns irgendwie über Israel erheben können. da ist noch viel mehr Blut geflossen. Die Jahrtausende zeugen vom Scheitern von uns allen. Das steht uns doch klar vor Augen. Dennoch können wir es nicht lassen. Wir wollen es immer besser wissen als Gott. Das zeigt jede unserer Sünden. Gottes Volk musste damals einmal im Jahr im Tempel einen Ziegenbock für seine Sünden opfern und sie symbolisch einem zweiten Ziegenbock auf den Kopf legen. Und dann wurde dieser Ziegenbock in die Wüste verjagt. Mit der Zerstörung des Tempels gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Und der Prophet Jesaja, der vor gut 2700 Jahren lebte, also etwa 700 Jahre vor Christus, hatte schon damals eine Ahnung, eine Vision von Gottes Plan. Ein Erlöser war nötig. Jesaja setzte in ihn seine Hoffnung. Und die hat er in seinem Namen ausgedrückt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Einer, der Wunder tut, der Rat weist, der heldenhaft handelt, ein ewiger Vater, einer, der Frieden schafft, ein König. Genauso einer kam zu uns, Gott selbst. Bekanntlich hat Gott eine Vorliebe für Arme, für Unterdrückte, für Verachtete. Das zieht sich durch die ganze Bibel. So ist es überhaupt nicht verwunderlich, wie und wo er sich besonders offenbart hat. Der Dornbusch, der brennt mitten in einer Einöde, unter Felsen. Vielleicht sind da noch ein paar Schafe und Mose. Und da, gerade an dieser Stelle, begegnet Mose Gott. Jesus kommt in einem Stall zur Welt, liegt in einer Futterkrippe und stirbt 30 Jahre später vor den Toren der Stadt einen einsamen Tod, während Mose zum großen Leiter und Lehrer seines Volkes wird und es zum verheißenen Land führt, wird Jesu Tod am Kreuz zu einem Opfertod für alle Schuld der Menschen. Sie ist damit beglichen. Wir sind rein und klar mit Gott. Mit seiner Auferstehung macht Jesus den Weg frei zu Gott. Wer an Jesus glaubt, der ist gerettet. Allein der Glaube rettet. Darüber hat schon Luther gejubelt. Jesus wird sich schließlich als der König aller Könige, als der Herr aller Herren dieser Welt erweisen. Als die 1500 Jahre nach Mose vergangen sind, na gut, ob es 1600, 1300 oder 1100 Jahre waren, das Streitfeld für Theologen, aber nach dieser Zeit beginnt Jahwes Rettungsfeldzug mit Jesus. Die Zeit des Gottesvolkes Israel ruht, es ist verstreut unter aller Völker, bleibt aber sein Volk. Hat mich schon immer fasziniert. Inzwischen, schon 2000 Jahre lang, widmet sich Gott allen Völkern mit derselben Geduld, mit derselben Intensität wie bei seinem Volk. Es wiederholt sich quasi die Geschichte mit uns. Inzwischen umrundet das Evangelium den ganzen Globus. Jahwe rettet und bleibt sich treu. Ich bin, der ich bin. Ist das nicht eine Anfrage an unsere Treue? An unsere Liebe untereinander? Wenn wir unserem Nächsten nur die Hälfte der Sünden verzeihen würde, die Gott uns selber vergeben hat, wäre die Welt, wäre unsere Gemeinde eine völlig andere. Wenn wir so nachsichtig, so geduldig, so liebevoll zueinander wären, wie es Gott mit uns ist, ja, ich gerate ins Träumen und sollte vielleicht doch erstmal selbst in den Spiegel schauen. Trotzdem, menschlich gedacht, wenn sich bei mir ein unfreundlicher Gedanke über einen anderen Menschen anschleicht, warum ist es mir dann nicht möglich, erstmal drei gute Gedanken über diesen Menschen zu denken, ehe ich mich auf diesen bösen Gedanken einlasse oder den vielleicht ganz abwehre? Illusion? Mag sein, aber gut wäre es schon, oder? Jahwe rettet. Das war von Anfang an das Ziel. Gott führt uns unsere Unzulänglichkeiten, unsere Unmöglichkeiten, unser Geschick, von einem Fettnapf in den anderen zu tappen, vor Augen. Nicht um uns bloßzustellen, sondern um uns zur Einsicht zu bringen, dass wir ihn brauchen. In einer Welt, in der sich Wahrheit mit Lüge vermischt, wo Echte mit irreführenden Nachrichten streiten, in der Verschwörungstheorien mehr Glauben finden als bewiesene Tatsachen, fällt die Orientierung immer schwerer. Wenn man hochoffiziell Demokraten Diktatoren nennt und Invasoren Opfer nennt, schreien fast die Steine schon nach Erlösung. Die Christusstatue hinter mir auf dem Corcovado in Rio de Janeiro heißt offiziell Christo Redentor, Christus der Erlöser. Das bringt es auf den Punkt. Nur Christus der Erlöser, Jahwe rettet, also Jeshua. Gehen wir den Weg Jahwes. Machen wir uns auf den engen Pfad der zwei wichtigsten Gebote. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Konkret, was wir unseren Kindern, Freunden und Verwandten nicht zumuten, sollten wir von anderen Menschen auch nicht fordern. Und was wir an guten Taten, an liebevoller Zuwendung an anderen sehen, dem sollten wir ebenso nachstreben, es nachahmen. Und das dürfen wir sogar kopieren. Punkt 2, kurz in 4 Punkten. Erstens, unsere Überforderung schreit nach Erlösung. Erlöser gesucht und gefunden, Jeshua. Zweitens, Gottes Treue motiviert uns auch zur Treue. Und viertens, Erlösung weist den Weg der Liebe. Drittens, der Einheimische, die nächste Folie. Der letzte Punkt ist wirklich der allerkürzeste von den dreien. Er ist sehr, sehr kritisch zu betrachten. Am liebsten hätte ich weggelassen, aber ich konnte mich einfach nicht von ihm trennen. Der dritte Name, den Gott sich gibt, ist mir nämlich gar nicht bekannt. Ich weiß noch nicht mal, ob er ihn sich geben wird. Ich vermute es nur. Er wird sicherlich auch mit Jahwe verbunden sein, ähnlich wie der Name Jesus. In der Offenbarung finden wir einen Blick in die ferne Zukunft, einen Text aus dem Offenbarung 21, der andere aus 22. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, deshalb der Einheimische. Und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirn sein. Gott wird einst unter uns Menschen wohnen. Sein Name wird auf den Stirnen seiner Knechte sein. Wie wird der Name lauten? Jahwe? Jeshua? Oder ganz anders? Gott hat am Anfang seines Weges mit Mose sich einen Namen gegeben. Am Wendepunkt, an der weltweiten Öffnung für Gottes Wort, hat er ihn erweitert. Jahwe rettet. Das ist etwas Bewundernswertes an unserem Gott. Er braucht nicht viele Worte, um komplizierte Inhalte herüberzubringen. Gottes Name ist kurz, enthält aber ein ganzes Programm, das der Heilige Geist in uns entfaltet. Ein Wort zusätzlich beschreibt den Auftrag Jesu in dieser Welt. Zum Schluss versuche ich mich noch am Spekulieren. Wie könnte Gott sich nennen? Jeshua bei uns? Jahwe wohnt? Jahwe regiert? Wenn wir darüber nachdenken, weckt das Hoffnung und stärkt die Freude auf die Ewigkeit. Wenn uns Müdigkeit überkommt, Frustration quält, uns Verzweiflung an uns oder unseren Mitmenschen packt, dann habe ich einen Rat. Setzt euch in einen bequemen Sessel, so wie ich. Schließt die Augen und stellt euch vor, wie es sein könnte, wenn ihr direkt bei Gott wohnt. Ein Blick auf ihn, auf seine Herrlichkeit und Größe, Gedanken an seine Taten in eurem Leben, an das Wunder, dass er euch gefunden hat, euch persönlich. Und dann atmet dreimal tief durch und lobt und preist ihn in Gedanken, in Liedern oder besser noch in Worten. Das hilft. Ich bin, der ich sein werde, Jeshua, Jahwe regiert. Gott ist sich und euch treu. Gott wirkt in uns. Gott ist voller Erbarmen. Gott rettet. Gott ist schon heute uns ganz nahe, Gottes Liebesbeweis, das Kreuz. Gott unsere Zukunft, sein Name steht über allen anderen Namen, Lob sei ihm und Ehre. Amen.